SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Das Bundesverwaltungsgericht baut den Rechtsschutz für Asylsuchende aus. Deutschland ist auf bestem Weg zu einer erneuten großen Koalition. Dann zu wenig Ärzte, zu wenig Pflegepersonal, zu wenig Geld. Das Gesundheitswesen in Großbritannien hätte selbst eine Kur bitter nötig. Und im Tagesgespräch um 1 der Schweizer Starfotograf Michel Gant. Statt Stars und Sternchen am Modehimmel fotografiert er heute lieber die Natur. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Wer zum Beispiel aus Deutschland oder Italien einreist und ein Asylgesuch stellt, der wird heute aus der Schweiz wieder nach Deutschland oder Italien zurückgewiesen. So will es das Dublin-Verfahren. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Rechte von Asylsuchenden ausgebaut. Neu dürfen sie rechtlich gegen die Abschiebung vorgehen. Bundesgericht-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Durch das Dublin-System hat die Schweiz seit 2009 mehr als 20'000 Asylgesuche anderen europäischen Staaten übergeben. Die Asylsuchenden hatten dabei keine Möglichkeit zur Mitsprache, weil die Justiz davon ausging, dass die Frage, welcher Staat ein Gesuch behandelt, eine rein technische Angelegenheit sei. Das Recht auf ein faires Verfahren sei nicht tangiert. Das ändert sich jetzt und das Bundesverwaltungsgericht stärkt die Rechte von Asylsuchenden. Grund dafür ist ein Entscheid des Gerichtshofs der EU. Er urteilte kürzlich, dass mit der neuen, dritten Version der Dublin-Verordnung die Rechte für Flüchtlinge ausgebaut wurden. Eigentlich sind Urteile des EU-Gerichtshofs für die Schweiz nicht bindend, aber weil das Schweizer Parlament 2014 den neuen Dublin-Regeln zugestimmt hatte, gilt der neue Rechtsschutz auch in der Schweiz, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Im konkreten Fall geht es um eine irakische Familie, die Ende 2015 in die Schweiz geflohen war. Das Staatssekretariat für Migration war der Meinung, dass Deutschland für die Asylgesuche der Familie zuständig sei. Die Familie aber wollte in der Schweiz bleiben, weil hier bereits Verwandte lebten. Der Caritas-Anwalt Urs Jehle hat für die Familie den Leitentscheid erstritten. Er sagt, das Urteil sei wichtig.
Es schafft Rechtssicherheit. Bislang war es etwas unklar, auf welche Bestimmungen sich die Betroffenen berufen können. Und neu ist klar, dass sie sich auf die ordentliche Einhaltung aller Zuständigkeitsbestimmungen berufen können.
Formale Aspekte sind zwar sehr technisch, aber rechtlich sind sie grundlegend und entscheidend für die Frage, ob sich Gerichte überhaupt mit einem Fall befassen. Bei der irakischen Familie hat das Staatssekretariat für Migration die dreimonatige Frist für ein Übernahmegesuch knapp verpasst, weshalb nun das SEM ihren Antrag nicht mehr an Deutschland abtreten darf. Martin Reichlin, Sprecher des SEM, meint auf Anfrage, dieses Versäumnis sei ein Einzelfall. Das SEM sei immer bemüht, speditiv zu arbeiten. Wichtig erscheint ihm, dass sich am Ermessen nichts ändere.
Das SEM wird also weiterhin alle Asylgesuche prüfen und entscheiden, ob nun die Schweiz selbst auf das Gesuch eintritt oder einen anderen Dublin-Staat anfragt, das Verfahren zu übernehmen.
In Zukunft haben die Betroffenen aber das Recht, diese Entscheidung vor Bundesverwaltungsgericht anzufechten.
Der Bericht von Sascha Buchbinder. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Isabel Meissen.
In Tschechien beginnt am Nachmittag die zweitägige Präsidentenwahl. 8,4 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, einen von 9 Kandidaten zu wählen. Aussichtsreichster Kandidat ist laut Umfragen der 73-jährige Amtsinhaber Miloš Zeman. Unter Zeman ging Tschechien auf Konfrontationskurs mit der EU-Kommission. Tschechien will sich nicht an der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU beteiligen. Eine mögliche Stichwahl findet in 2 Wochen statt. In Griechenland haben zahlreiche Gewerkschaften zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Der Fährverkehr zu den Ägäisinseln wurde vorläufig eingestellt. In Athen streiken Angestellte im öffentlichen Nahverkehr. Etliche U-Bahn- und Tramlinien sind betroffen. Spitalärzte behandeln nach Angaben ihres Verbandes nur Notfälle. Der Streik richtet sich gegen ein Gesetzespaket, das unter anderem Einschränkungen im Streikrecht vorsieht. So soll ein Streik nur noch dann legal sein, wenn mehr als 50% der Gewerkschafts- oder Betriebsmitglieder zugestimmt haben. Bislang reichen in den meisten Fällen 20%. Nach den Schlammlawinen in Kalifornien werden noch immer Dutzende Menschen vermisst. Die Behörden von Santa Barbara bestätigten bis jetzt 17 Unwettertote. Die Erdrutsche waren in der Nacht auf Dienstag durch heftige Regenfälle ausgelöst worden. Schlammlawinen und Geröll richteten an zahlreichen Orten nordwestlich von Los Angeles Verwüstungen an. Die Verbände der regionalen Radio- und Fernsehsender sprechen sich gegen die No-Billag-Initiative aus. Das gaben sie an einer Medienkonferenz bekannt. 43 Lokalradios und 13 regionale Fernsehsender erhalten einen Teil der Empfangsgebühren, welche die No-Billag-Initianten abschaffen wollen. Diese Abschaffung würde bei den meisten dieser Sender zum Ausführen, erklärten die Verbände. Besonders in den Randregionen sei die regionale Berichterstattung gefährdet. Die Sender ließen sich im Schnitt nur zu 50% mit Werbung finanzieren, hieß es unter anderem zur Begründung. In Schweizer Jugendherbergen ist letztes Jahr weniger oft übernachtet worden als 2016. Die Zahl der Logiernächte ging um 1,3% zurück auf noch rund 715.000. Auch erwirtschafteten die Jugendherbergen 2017 weniger Umsatz. Die knapp 44 Millionen Franken sind ein Minus von 2,5 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Grund für den Rückgang seien vor allem die temporäre Schließung der Jugendherberge in Bern wegen eines Umbaus und der Austritt der Freiburger Herberge aus dem Verbund, teilt die Organisation der Jugendherbergen mit. Zudem seien die Preise für Kinder gesenkt worden, was sich auf den Umsatz ausgewirkt habe. Auf dem Flughafen Zürich sind von Oktober bis Dezember 1024 Kilogramm des Rauschmittels Kat sichergestellt worden. Das hat die Kantonspolizei Zürich mitgeteilt. Zöllner und Polizisten hätten im vierten Quartal außerdem gut 11 Kilogramm Kokain, 4 Kilogramm Heroin und 24 Kilogramm Marihuana gefunden. Im Zusammenhang mit den Drogenfunden seien 31 Männer und 6 Frauen verhaftet worden. 3 Tage vor Beginn der Australian Open hat die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic ein Vorbereitungsturnier in Melbourne gewonnen. Im Finale der Kooyang Classics schlug Bencic die Deutsche Andrea Petkovic in 3 Sätzen. In der ersten Runde des Australian Open trifft Bencic auf Venus Williams aus den USA. Und in der alpinen Kombination der Lauberhornrennen in Wengen führt nach der Abfahrt der Österreicher Vincent Griechmeier. Bester Schweizer im Zwischenklassement ist Marc Gysin auf Rang 9. Der zweite Teil der Kombination der Slalom startet um 14 Uhr. Zum Wetter. Am Nachmittag löst sich der Hochnebel nur zum Teil auf. Morgen scheint oberhalb von rund 1000 Metern die Sonne. Im Wallis und im Süden scheint an beiden Tagen oft die Sonne. Mit Biese erreichen die Temperaturen rund 4 Grad im Norden und 8 Grad im Süden.
12.38 Uhr, Rendezvous. Über 24 Stunden lang haben die Parteichefs von CDU, CSU und SPD in Deutschland diskutiert und diskutiert und diskutiert. Darüber diskutiert, ob sie nicht doch über eine Neuauflage der Großen Koalition verhandeln wollen. Am Morgen dann der Durchbruch. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz schlagen ihren Parteien Gespräche über eine Große Koalition vor. Peter Vögeli in Berlin. Die Parteispitzen haben einen regelrechten Verhandlungsmarathon hingelegt und das tatsächlich hinter verschlossenen Türen. Wie erstaunlich ist das?
Es war eigentlich notwendig, dass es klappt, weil die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, die sind ja daran gescheitert, weil das jeder etwas rausposaunt hat. Dass sie sich jetzt geeinigt haben, da war ich nicht völlig überrascht, denn alle drei, CDU, CSU und SPD, wollten diese Koalition im Grunde auch. Ich rede jetzt von den Verhandlern und dem Führungspersonal, nicht von der SPD-Basis. Aber ich war schon etwas überrascht, wie euphorisch sich die drei jetzt heute Morgen geäußert haben. Hören wir kurz rein. Martin Schulz, der bedrängte SPD-Chef, sagte:
Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Horst Seehofer von der CSU, also am anderen politischen Spektrum als Martin Schulz, der sagte:
Ich bin mit dem Ergebnis wie meine Partei mit sehr oder hoch zufrieden. Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen in allen Politikfeldern.
Und Angela Merkel äußerte sich wie immer pragmatisch.
Das Papier drückt aus, dass wir ernsthaft daran arbeiten, heute und in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir auch in 10 und 15 Jahren gut in Deutschland leben können. Wir wissen, dass die Menschen sich nicht um die Zuständigkeiten kümmern, sondern sie wollen, dass das Land funktioniert.
Soweit also Merkel.
Trotz aller Euphorie, die Parteichefs haben im Vorfeld von großen Brocken gesprochen, die man aus dem Weg räumen müsse. Vor allem die SPD hatte große Vorbehalte. Wo hat sie sich denn nun durchgesetzt?
Ein wichtiger Punkt ist sicher bei der Rente. Also Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben, die sollen mindestens eine Rente erhalten, die 10% über der Grundsicherung liegt. Das ist ein großer Erfolg. Ein zweiter Punkt ist Europa. Das ist ein Herzensanliegen von Martin Schulz. Der war ja lange Jahre tätig als Europaparlamentspräsident. Es heißt, es soll mehr Geld für Europa geben. Was auch immer das genau heißt, man will Lohndumping und Steuerdumping bekämpfen. Die FDP würde das Wettbewerb nennen. Europa ist sehr prominent, aber auch Angela Merkel kann damit natürlich sehr gut leben.
Und wo hat die Union ihrerseits punkten können?
Ich denke vor allem bei Symbolthemen, zum Beispiel keine Steuererhöhung. Das war wichtig für die CDU, Entschuldigung. Die Begrenzung der Zuwanderung, das war ja das ganz wichtige, die wichtige Bedingung der CSU, also nicht mehr als 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr, der Familiennachzug von Ehepartnern von Flüchtlingen nicht mehr als 1.000 pro Monat und ganz wichtig für die Union keine Bürgerversicherung, also nicht die Abschaffung der privaten Krankenversicherung.
Ganz allgemein, Peter Vögeli, wofür, quasi unter welchem Motto soll diese große Koalition stehen?
Also im Sondierungspapier heißt es in der Präambel, wir wollen sichern, was gut ist, aber gleichzeitig den Mut zur Erneuerung und Veränderung beweisen. Das kann man kurz zusammenfassen. Weiter so. Man muss sagen, es geht Deutschland auch gar nicht schlecht. Es geht Deutschland so gut wie seit 30 Jahren nie mehr. Also insofern ist das auch ein legitimes Motto.
Die zuständigen Gremien von CDU, CSU und SPD haben dem Vorschlag ihrer Parteispitzen bereits zugestimmt. Entscheidend ist nun noch der SPD-Parteitag. Die Partei ist in dieser Frage gespalten, hat doch Parteichef Schulz nach den Bundestagswahlen eine große Koalition kategorisch ausgeschlossen. Wie gewichtig sind denn die Gegenstimmen noch?
Also die gewichtigste Gegenstimme stammt von Kevin Kühnert, dem Chef der Jusos, der erst seit ein paar Monaten im Amt ist. Die Führung ist eigentlich klar für diese große Koalition. Die Basis hat Bauchweh, will eigentlich nicht, aber der Wind dreht sich allmählich. Vor allem das Argument der staatspolitischen Verantwortung, das zieht bei der SPD. In Deutschland ist die Weimarer Republik, die zerstritten war, die zusammenbrach und dann der Aufstieg von Hitler, eigentlich immer noch im kollektiven Gedächtnis. Und das ist ein Argument, diese staatspolitische Verantwortung, die bei der SPD-Basis vielleicht am Ende zugunsten dieser großen Koalition Ausschlag geben könnte. Ob es der SPD dann bei den nächsten Wahlen nützt, das ist wieder eine andere Frage.
Danke, Peter Vögeli, direkt aus Berlin. Ja, und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Der Erfolg der Kryptowährung Bitcoin macht Regierungen in Asien nervös. Unser Digitalredaktor erklärt, warum. Dann Pfadi für Kinder aus dem Asylzentrum.
Sie könnten jeden Tag rauskommen, mit uns spielen. Sie fragen auch, wann kommen wir wieder, wann können wir wieder rausgehen.
Integration auf der Spielwiese. Eine Pfadi in Luzern macht es vor und hat dafür schon diverse Preise erhalten. Und?
Also als Frau gehst du halt einfach nicht. Das ist nicht der Brauch. Du gehst als Mann und als Mädchen kannst du noch gehen. Und nachher geht man einfach nicht mehr. Es wird ein bisschen unprofessionell.
Das Silvesterklausen in Appenzell Ausserrhoden ist auch im Jahr 2018 Männersache. Brauchtum ohne Frauen, diese Geschichte erzählen wir kurz vor eins. Zuerst das britische Gesundheitswesen, das ist komplett am Anschlag. Und so kehrt die Winterkrise im englischen National Health Service ebenso regelmäßig wieder wie Weihnachten. Allerdings, so schlimm wie in diesen Tagen, war es noch nie. Es fehlt an Kapazität, Patientinnen warten auf notdürftigen Betten in den Korridoren. Martin Aliot berichtet.
Das britische Gesundheitswesen erreicht inzwischen kein einziges seiner verbindlichen Ziele mehr. Zum ersten Mal, seit es derartige Richtgrößen gibt, seit 2004, wurden sie ausnahmslos verfehlt. Notfallstationen in Spitälern sind hoffnungslos überfüllt. Patientinnen warten zuerst in Ambulanzen, dann in Korridoren, bis sie erstmals untersucht werden. Nicht alle überleben das. 68 britische Notfallärzte nannten die Zustände gestern in einem offenen Brief an Premierministerin Theresa May unerträglich. Die Krise, die offiziell nicht als solche bezeichnet werden darf, da der britische Gesundheitsdienst NHS definitionsgemäß der beste der Welt ist, kann nicht allein der Grippewelle zugeschrieben werden. Die kommt jedes Jahr um diese Zeit. Überdies wurden zum Jahresbeginn erstmals sämtliche nicht akuten Eingriffe landesweit für den ganzen Monat Januar abgesagt, um Kapazitäten freizustellen. Die Ursachen liegen leider tiefer. Es stimmt zwar, dass der NHS von den Einsparungen der letzten 8 Jahre verschont geblieben ist, ja, dass immer mal wieder zusätzliche Gelder bewilligt wurden, aber bei weitem nicht genug, um der zunehmenden Bevölkerungszahl, der Überalterung und der steigenden Behandlungskosten Rechnung zu tragen. So steigt die Nachfrage weit rascher als das Angebot. Der Personalmangel erschwert Abhilfe. Seit dem Brexit-Referendum haben zahlreiche Ärzte und Krankenschwestern aus EU-Ländern die britischen Spitäler verlassen. Der Einbruch bei den Neuzugängen ist dramatisch. Es kommt hinzu, dass die Mittel für die Altenpflege in den letzten Jahren drastisch gekürzt werden mussten, weil die Gemeinden, die dafür verantwortlich sind, weniger Subventionen aus London erhalten. Das treibt Senioren rascher in die Spitäler und blockiert sie dort, weil es zu wenig Altersheime und Heimpflege gibt. Mehr Geld würde bestimmt helfen, aber die notwendigen Beträge sind astronomisch. Der britische Staat bleibt auch ohne das in den roten Zahlen. Die Politik ist gefordert, denn der Gesundheitsdienst ist der Briten liebstes Kind. Daran werden Regierungen gemessen.
Viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten über Kryptowährungen wie den Bitcoin geschrieben und gesprochen worden. Viele digitale Währungen erleben einen regelrechten Boom. In Asien allerdings macht dieser Erfolg die Regierungen nervös. China hat den Handel bereits im Herbst verboten. Nun überlegt sie sich offenbar, auch das Schürfen, also das Herstellen von Bitcoins zu unterbinden. Und auch die Regierung von Südkorea diskutiert ein Gesetz gegen den Handel mit Bitcoins. Ich habe Digitalredaktor Peter Buchmann gefragt, was ist das Problem?
Die Spekulation mit Kryptowährungen hat sich in Korea im Verlauf von ganz kurzer Zeit zu einem regelrechten Volkssport entwickelt. Angestellte, Pensionäre und Teenager sind auf den Trend aufgesprungen. Sie alle kauften im Dezember etwa gleich viel Bitcoin wie die US-Amerikaner zusammen, obwohl die Bevölkerung nur einen Sechstel der USA beträgt. Die Koreaner sind so versessen, dass sie auch bereit sind, deutlich mehr für die Kryptowährungen zu bezahlen als Investoren in anderen Ländern. Eine sogenannte Kimchi-Prämie in Anlehnung an das Nationalgericht Kimchi. Das hat den Justizminister Park Sang-gi dazu bewogen, dem ganzen Treiben einen Riegel zu schieben. Er hat gestern ein Gesetz angekündigt, das den Handel mit Kryptowährungen verbieten soll. Die chinesische Regierung ist bereits im Herbst eingeschritten. Sie fürchtete sich vor Kapitalflucht, Drogenhandel und Terrorfinanzierung über digitale Währungen.
China und Südkorea sehen also Handlungsbedarf, um die Leute vor dem Zocken mit Kryptowährungen oder eben digitalen Währungen zu schützen. Gibt es auch bei uns ähnliche Vorbehalte?
Bei uns ist der Ansturm nicht vergleichbar mit Südkorea. Südkorea kannte bis jetzt offenbar keine Regeln, keine Regulierungen. In den meisten Ländern gelten bei den Online-Wechselstuben aber ähnliche Auflagen wie bei den Banken. Das heißt, wenn ich ein Konto für Kryptowährungen eröffne, dann muss ich mich mit meinem Pass und einem Bankauszug ausweisen. In der Schweiz beobachtet die Finanzaufsichtsbehörde FINMA den Markt. Vor allem, wenn ein Startup eine neue digitale Währung lanciert, um sich zu finanzieren, dann schaut die FINMA genau hin, dass nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird und schreitet bei Bedarf ein.
Der Handel mit Bitcoins ist das eine, die Herstellung der Bitcoins das andere. Auch da überlegt sich ja China ein Verbot. Was müssen wir uns eigentlich unter einer solchen Bitcoin-Mine vorstellen?
Eine Bitcoin-Mine führt die Buchhaltung der digitalen Währung. Sie hält alle Transaktionen fest. Diese Buchhaltung wird parallel in tausenden Minen rund um die Welt geführt und ein ausgeklügelter Konsensmechanismus garantiert, dass alle Minen immer auf dem gleichen Stand sind. Finanziert wird diese Leistung über neue Bitcoins, die in den Minen generiert werden.
Und was stört jetzt China an diesen Bitcoin-Minen?
Dieser Mechanismus ist äußerst rechenintensiv und braucht entsprechend Strom. Schätzungen gehen davon aus, dass alle Bitcoin-Minen zusammen so viel Strom verbrauchen wie ein Land und ständig mehr. Bis vor kurzem hat man geschätzt, dass es noch so viel war wie Dänemark. Nun soll es bald schon so viel Strom sein wie ganz Argentinien. Für eine Mine lohnt sich das Geschäft nur bei günstigen Strompreisen und das hat dazu geführt, dass sich die Minen vor allem in China niedergelassen haben. Die chinesische Regierung will das nun offenbar verbieten, so hört man, mindestens in gewissen Provinzen.
Was würde es denn für Bitcoin bedeuten, wenn China solche Minen oder Farmen, wie sie auch genannt werden, verbieten würde?
Die Betreiber der chinesischen Minen, die könnten versuchen, ins nahe Ausland auszuweichen. Wenn das nicht gelingt, wenn sich der Ausfall dadurch nicht kompensieren lässt, dann werden andere Minen rund um die Welt einspringen. Das Bitcoin-Netzwerk ist auf jeden Fall in der Lage, einen Ausfall von Minen auszugleichen, indem die Anforderungen an die Rechenleistung dynamisch reduziert wird.
Einschätzungen von Peter Buchmann aus der SRF-Digital-Redaktion. 9:09. Die Pfadi gehört für viele Schweizer Kinder zur Freizeit. In Luzern gibt's die Pfadi jetzt auch für Kinder aus dem Asylzentrum. Pfasyl organisiert jeden zweiten Sonntag ein Treffen beim Asylzentrum Hirschpark. Spielend vergeht an diesen Nachmittagen die Zeit, spielend wird Deutsch gelernt. Die Kinder können ihren belastenden Alltag einige Stunden unbeschwert verbringen. Für diese Integrationsarbeit hat Pfasyl schon mehrere Preise erhalten. Malis Zehnder war am letzten Sonntagnachmittag bei Pfasyl dabei.
Ein kleiner Junge mit blauer Skijacke, dunklen Haaren und großen Augen wartet bereits vor dem Durchgangszentrum. Er heißt Hiab und ist regelmäßig bei den Anlässen von Pfasyl dabei. Es dauert eine Weile, bis weitere Kinder dazukommen. Die einen sind übermütig, andere wirken eher scheu. 12 Mädchen und Buben aus Eritrea, Afghanistan, Syrien oder dem Irak stehen schließlich Hand in Hand mit den 7 Leitern und Leiterinnen in einem Kreis.
Also, heute gehen wir auf den Spielplatz spielen. Was müssen wir immer machen, wenn wir spielen gehen? Die Regeln, wer weiß es?
Sitzen bleiben.
Nicht die ganze Zeit.
Fiona Duddleston hat ein offenes, herzliches Verhältnis zu den Kindern. Fremdsein in der Schweiz, das kennt die 24-Jährige aus eigener Erfahrung. Sie kommt ursprünglich aus den USA und lebt erst seit 6 Jahren in Luzern.
Ich bin nicht hier aufgewachsen und Pfadi ist das, was für mich eigentlich der Punkt war, wo mir Halt gegeben hat hier in der Schweiz. Und wenn ich das weitergeben kann anderen Kindern, das ist einfach für mich, ja, das ist das Größte.
Die Kinder sollen in der Pfadi einen Anknüpfungspunkt finden. Wenn die Familien das Durchgangszentrum verlassen und in eine Gemeinde ziehen, vermittelt Pfasyl die Kinder an die lokalen Jugendgruppen. Die Idee von Pfasyl geht zurück auf einen der Leiter. Während seiner Arbeit im Durchgangszentrum kam er zum Schluss, dass die Flüchtlingskinder zu wenig Möglichkeiten hätten, um zu spielen und sich auszutoben. Für sie gibt es nun seit knapp 2 Jahren regelmäßige Anlässe, sagt Duddleston.
Wenn sie wenigstens 2-mal, also im Monat, raus können und etwas erleben und machen, dass hoffentlich können sie irgendwie so eine Freude, trotz allem, was schwierig ist rundherum, dass sie diese Freude behalten können.
Die Gruppe macht sich auf den Weg zum nahegelegenen Spielplatz. Die einen stürmen auf die Rutschbahn, andere spielen mit einem der Leiter Fußball. Hier seien sie häufig anzutreffen, sagt Fiona Duddleston. Ab und zu machten sie einen kleinen Ausflug. Dank Spenden sei hin und wieder ein Theaterbesuch möglich. Viele der Kinder sprechen noch wenig bis gar kein Deutsch. Die Sprache ist aus Sicht der Leiterin allerdings nicht das Problem.
Für mich ist die Schwierigkeit, dass wir nicht genug Zeit für sie haben. Also, sie könnten jeden Tag rauskommen und mit uns spielen. Sie fragen auch, wann können wir wieder, rausgehen. Und dass es mehr solche Projekte braucht, hier im Hirschpark oder auch allgemein in verschiedenen Durchgangszentren.
Deshalb arbeiten die Verantwortlichen von Pfasyl daran, dass die Idee auch in anderen Schweizer Städten umgesetzt wird. Kinder aus Asylzentren sollen gemeinsame Spielnachmittage erleben können. So wie Hiab, der kleine Junge mit der blauen Skijacke. Er sitzt mit anderen Kindern an einem Holztisch des Spielplatzes und zeichnet Figuren auf ein Blatt.
Junge und Mädchen.
Das Zeichnen macht ihm zwar Spaß, doch sein Lieblingsspielzeug ist ein anderes.
Diese Dort. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Hiab zeigt auf die große Schaukel ein paar Schritte entfernt. In der Schaukel sitzen drei Mädchen und warten darauf, dass die Leiterin das Gerät in Schwung bringt. Die Mädchen lassen sich beim Spielen nur ungern stören. Das Radiomikrofon interessiert sie kaum. Für Fragen haben sie an diesem Nachmittag keine Zeit. Für sie gibt es jetzt nur eines.
Spielen, spielen und glücklich und fertig.
Spielen und glücklich sein. Den Alltag im Durchgangszentrum für ein paar Stunden hinter sich lassen.
Die Silvesterschleuse von Appenzell-Ausserrhoden sind ein beliebtes Fotosujet mit ihren kunstvoll geschmückten Hüten, Hauben und Masken, mit den farbigen, trachtenähnlichen Gewändern oder im Kleid aus Tannenzweigen. Morgen in aller Früh ziehen sie wieder singend von Hof zu Hof. Unter den Masken verbergen sich Männer und Kinder, darunter ein paar wenige Mädchen. Frauen haben beim Klausen bis heute nichts verloren. Ostschweiz-Korrespondent Jonathan Fisch.
Die Suche nach jungen Mädchen, die am alten Silvester in Kindergruppen unterwegs sind, in sogenannten Gofeschuppel, wie man im Appenzellerland sagt, diese Suche ist nicht ganz einfach. Die Recherche bringt mich zur Familie Düsel in Urnäsch. In der Bauernstube proben 4 Knaben und 2 Mädchen für die morgigen Auftritte.
Trali, duli, trali.
Eines der Mädchen ist Christina. Die 11-Jährige trägt Zennenhemd und rotes Halstuch. In ihrem Schulhaus sei sie eine Exotin. Kaum eine Mitschülerin sei am alten Silvester unterwegs.
Babuäben sagen ja halt, ja, Mädchen sind eher die zierlichen, kleinen. Und also es ist halt eben, wie gesagt, auch bewiesen. Und ja, ich will einfach dabei zeigen, dass Mädchen auch nicht wissen können.
Beweisen, dass die Mädchen auch etwas können. Einen Tag mit Kostüm und Glocken unterwegs sein, das braucht Ausdauer und Kraft. Doch auch wenn sie in einer Kindergruppe von Hof zu Hof zieht, so wie das auch ihr Vater tut, spätestens in 2 Jahren sei für sie Schluss.
Denn irgendwann ist dann eine Art meine Sache auch gemacht, sozusagen. Und dann hat es vielleicht wieder andere Mädchen, die auch gehen.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt, Mädchen hätten spätestens ab der Pubertät nichts mehr unter der Groscht verloren, der Verkleidung aus Tannenzweigen. Christina sagt, man merke selbst, wann es aufzuhören gilt.
Wenn Mädchen irgendwie, ja, wenn sie halt das Gefühl haben, so jetzt bin ich ein paar Jahre gegangen und es hat sonst eigentlich fast keine gleichaltrige Mädchen dafür. Und es ist halt schon eher Bubensache, aber ja.
Das ist auch im Jahr 2018 noch so. Eine Buben- respektive Männersache.
Trali, duli, trali, duli, trali, duli,
Ist es wirklich undenkbar, dass auch Frauen mit aufwendigen Hauben oder furchteinflößenden Masken das Brauchtum pflegen? Die Frage geht an Walter Frick, Kurator am Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch. Er weiß, das Interesse seitens der Frauen wäre vorhanden.
Weil ich kenne ein paar Frauen, die schon gesagt haben, sie gehen doch auch gerne klausen. Erwachsene Frauen, die vielleicht 30 sind oder so. Und ja, aber irgendwie, habe ich zu der einen gesagt, ja, könnt doch.
Auch wenn Kurator Walter Frick einer gewissen Öffnung des Brauchtums eine Chance gäbe, die Skepsis bleibt. Er selbst bevorzuge das Traditionelle, das Bewahrende. Er erinnert sich aber an eine reine Mädchengruppe in den 90ern, die den Brauch gepflegt habe. Doch irgendwann sei auch sie verstummt.
Wenn die jetzt noch gängig klausen, wäre es wahrscheinlich akzeptiert. Und ja, und vielleicht hätte es ja dann noch mehr. Hätte es vielleicht noch mehr.
An eine Belebung des Brauchtums glaubt hingegen Ariane Brunner, Präsidentin der Ausserrhoder Frauenzentrale. Sie sagt, dafür sorgen könnten jene Mädchen, die jetzt in den Kindergruppen unterwegs seien. Zum Wandel könne es kommen, wenn diese eben nicht mit 15 oder 16 Jahren zu Hause blieben. Dann könne es Veränderungen geben.
Also ich glaube, wenn sie gewünscht ist, dann muss sie ganz eindeutig von diesen Mädchen kommen, die jetzt mit Begeisterung am Klausen sind, die älter werden und die dann irgendwann sagen, und ich will auch klausen, wenn ich erwachsen bin.
Traliduli, Traliduli.
Frauengruppen am alten Silvester. Die Zukunft liegt also in den Händen der Jugend.
Also als Frau gehst du halt davon nicht. Da ist nicht der Brauch. Du gehst als Mann und als Mädchen kannst du noch gehen und nachher geht man einfach nicht mehr. Es wäre ein bisschen unprofessionell.
So einfach scheint es nicht, die Rollenbilder aufzubrechen.
Jonathan Fisch hat berichtet. Es ist eins. Gleich auf SRF 1 und 4, Michel Gontz hatte alle vor der Linse. Von Miles Davis bis Bill Clinton, von Sophia Loren bis Carla Bruni. Inzwischen aber hat er sich mehr der Natur verschrieben als den Stars. Wir reden darüber. Der Starfotograf ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Isabel Meissen.
Trotz dem sogenannten Dublin-Abkommen dürfen sich Asylsuchende an ein Schweizer Gericht wenden, wenn sie der Ansicht sind, der Bund habe ihren Fall zu Unrecht einem anderen Staat zugewiesen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht anhand des Falls einer irakischen Familie entschieden. Laut Dublin-Abkommen müssen Asylgesuche in dem Land gestellt werden, in dem die betroffenen Migranten nach Europa eingereist sind. Deutschland ist der Bildung einer neuen Regierung einen Schritt näher gekommen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich laut Nachrichtenagenturen auf ein sogenanntes vorläufiges Sondierungspapier geeinigt. Dieses ist die Grundlage für Koalitionsverhandlungen. Bei der SPD muss solchen noch ein Parteitag zustimmen. Die Bahnstrecke zwischen Visp und Zermatt ist seit dem Mittag wieder durchgehend befahrbar, nach umfangreichen Räumungsarbeiten, wie die Matterhorn-Gotthard-Bahn mitteilte. Der Bahnverkehr nach Zermatt war am Morgen wegen Lawinengefahr erneut eingestellt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.